Das heilige Evangelium, es steht geschrieben im Johannes-Evangelium, Kapitel 18, Abvers 28.
Ehre sei dir, Herr.
Da führten sie Jesus von Kaiaphas zum Prätorium, römischen Prätorium. Es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen konnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Und sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Pilatus spricht zu ihnen: So nehmt ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Aber die Juden sprachen zu ihm: Wir dürfen niemand töten. So sollte aber das Wort Jesu erfüllt werden, das er vorher gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium. Er rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich vielleicht ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Und Jesus antwortete und sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden, spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Wort des lebendigen Gottes.
Lob sei dir, o Christe.
Ja, das ist eigentlich ein tief dramatischer Text, traurig bis zum geht nicht mehr. Und gerade ging mir durchs Herz, was hat mitgeholfen bei Jesus, diesen schweren Weg durchzuhalten? Und ich glaube, es war mit die hoffnungsvolle Freude. Mit Gottes Hilfe, mit Vaters Hilfe werde ich es vollbringen. Und ich werde die Beute haben und diese Beute werden meine Kinder sein. Weltweit und über die Jahrhunderte und bis in Ewigkeit. Deswegen sagte ich vorher die Fröhlichkeit. Wer schon da war bei der kleinen technischen Panne vorher, der hat mitgekriegt, welche Fröhlichkeit auch in der Sakristei herrschen kann bei uns schon. Ich komme fröhlich, aber ich komme auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit, die uns das Wort Gottes mit auf den Weg gibt. Was ist Wahrheit? Sagt Pilatus. Wir wissen nicht, wie er es genau gemeint hat. Vielleicht war es wirklich ein Fragen. Vielleicht war es so spöttisch. Vielleicht war es so eine Resignation. Naja, wer weiß das schon. Was ist Wahrheit? Und das soll auch mein Thema sein. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um die Wahrheit zu bezeugen. Ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Ich lese, das habe ich rausgesucht, weil die Gruppe der Juristen da ist. Diese Woche war dieser schöne Vers aus dem Römer Kapitel 1. Und da möchte ich daraus lesen, Kapitel 1. Und da steht, klingt jetzt auch nicht ganz so fröhlich, der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Die Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten oder, könnt ihr übersetzen, gefangen halten. Denn, argumentiert Paulus weiter, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen, den Menschen, geoffenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist also seine ewige Kraft und Gottheit, sie wird ersehen seit der Schöpfung der Welt aus seinen Werken. Wenn man sie wahrnimmt, nur dann, und so haben sie keine Entschuldigung. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, haben ihm nicht gedankt, sondern sie sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Als sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel, der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in die Begierden ihrer Herzen dahingegeben. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt, das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um die Wahrheit zu bezeugen. Wahr oder nicht wahr, ist die Frage. Noch mehr als dieser berühmte Spruch, sein oder nicht sein. Wahr oder nicht wahr? Wenn ich Diskussionen angucke, manchmal im Fernsehen, wo die Religion, das Christentum eine Frage spielt, dann fällt mir eines auf. Die Menschen, auch die, die, sag ich mal, ganz abgeneigt sind oder die so ein bisschen zugeneigt sind, sie reden und argumentieren immer so, als würde es eigentlich diesen Gott nicht geben. Also, ich denke dann immer, Leute, wenn es diesen Gott gibt, der diesen Kosmos erschaffen hat, diese wunderschöne Welt, den Menschen, wenn es diesen Gott gibt, der die Geschichte in seiner Hand hält und sie zu einem guten, letztlich guten, herrlichen Ende führt. Wenn es diesen Gott gibt, dann kann man doch nicht so darüber reden, wie ihr redet. Fünf Sekunden, wenn eine Tür aufgehen würde und ihr könntet mal hineinschauen, denke ich, in die Ewigkeit, euch wird's den Deckel weghauen. Ihr würdet auf dem Boden liegen. Und eure Diskussion wäre eine völlig andere. Nicht so ein bisschen angepasst, man muss den Religiösen, den Christen ja ein bisschen entgegenkommen, die dürfen ja ihr Terror haben, ist auch in Ordnung, solange die nicht so extrem wäre. Die würden auf dem Boden liegen, alles wäre klar, weil alles auf einmal wahr wäre und die Wahrheit offenbar. Und dann diskutieren sie weiter als wenn es ihn gar nicht gäbe und tun so, als ob sie darüber diskutieren würden, was das für Konsequenzen hat, wenn es ihn gibt. Hochinteressant. Wahr oder nicht wahr? Und sehen wir diese Wahrheitsfrage mit ihrem Pendant der Lügenfragestellung zieht sich von den ersten Kapiteln der Bibel bis in die letzten Kapitel der Bibel. Es war die Wahrheitsfrage, die die Schlange aufgebracht hat. Sollte Gott wirklich gesprochen haben? Sollte das wirklich stimmen, was Gott gesagt hat? Oder ist das Fake, Fake News? Glaubt's mal lieber nicht. Ich hätte da noch ein anderes Angebot. Eine andere Interpretation. Lasst uns doch darauf einig werden. Und es wird euch so gut tun, ihr werdet euch selber wie Gott fühlen. Am Ende der Bibel, Offenbarung, das ganze Evangelium, aber Offenbarung, da lesen wir Kapitel 12, Vers 9, dass zum Ende hin eine Dimension, eine Dichte von Wahrheitsverweigerung, von Manipulation und Verführung über diesen Erdkreis kommen wird, dass man sich dem so gut wie nicht mehr entziehen kann, es sei denn, das ist die große Frage, es sei denn was? Es sei denn, man ist in vitalem Kontakt mit dem, der gesagt hat, ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Das ist die einzige Chance, sagt die Bibel. Und es könnte sein, es wäre denkbar, sagt Jesus vorher schon, dass auch die Auserwählten verführt würden, weil das so mächtig ist, so listig ist. Ein Sturm der Verführung regelrecht, ein Orkan der Manipulation. Kein Mensch könnte sich dagegen wehren, es sei denn, sie sind in einer vitalen Beziehung zu dem Offenbarer der Wahrheit, der in diese Welt gekommen ist und sagt, ich bin es. Ich bin die Wahrheit. Alles andere, zwangsläufig, ist Lüge. Also von Anfang der Bibel bis zum Ende. Und was der Text hier sagt, ist, ihr Menschen, ihr müsst nicht glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Das setzt die Bibel voraus. Das setzt die Bibel voraus. Die Leute sagen immer, ich glaube nicht, das ist alles Zufall. Die Bibel sagt, das müsst ihr gar nicht glauben. Wenn ihr bei klarem Verstand seid, könnt ihr das erkennen. Also, keiner muss glauben, dass mein Auto aus einer zufälligen Explosion auf einem Schrottplatz entstanden ist. Müsst ihr nicht glauben. Das wisst ihr. Meine Uhr, mein Handy, das wissen wir. Glauben, das ist die Aussage der Bibel. Glauben dürfen wir empfangen, lernen, dass Gott in Christus die Wahrheit geoffenbart hat über uns und unsere Trennung von Gott und sein großes Versöhnungsangebot, dass er die Versöhnung aufgerichtet hat. Aufgerichtet, wichtiges Wort übrigens, gerade auch für die Juristen, Recht, Gerechtigkeit richten, aufrichten. Und dieses Wort hier, das sagt, die Menschheit lebt in einem Zustand des Aufstands gegen Gott, einer Rebellion, die als Backflash, sagt man heute, als Rückantwort eine Verblendung mit sich führt, die alles beugt und verbiegt, was eigentlich richtig und recht und gerecht und wahr sein sollte. Ich habe das über das Wort, hier geht es ja um Gericht auch. Dieses so sehr inzwischen rausgedrängte Thema. Aber dieses Wort sagt, es gibt nur zwei Lösungen. Wenn Recht gebeugt wird, wenn Richtigkeit gebeugt wird, gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Wege. Der eine Weg ist Gericht. Und ich erfinde für euch heute Morgen mal ein Wort, das es noch nie gab, das ich auch noch nie benutzt hat. Wir haben ja immer Ideen über manche Begriffe im Kopf und die sind dann auch manchmal schwierig. Gericht, was löst das aus? Ich erfinde mal ein Wort und sage, es ist die Gerichtigstellung. Gibt es nicht das Wort, ne? Gerichtigstellung. Aber darum geht's. Etwas, was nicht mehr richtig ist, wird gerichtig gestellt durch das Gericht. Zwei Möglichkeiten. Entweder durch Gerichtigstellung, Gericht, oder durch Gnade. Das ist die Alternative, auch in der Rechtsprechung. Unsere Zeit, sage ich mal, und das beobachte ich sehr wach, soweit ich es kann, unsere Zeit, jeder biegt sich seine Unwahrheit zurecht, wie er es gerade will. Das ist der moderne Götzendienst. Sich seine Wahrheit oder Unwahrheit zu modellieren. Im Laufe der Zeit, durch diesen und jene Einflüsse, durch diesen und jenen Mainstream meinetwegen. Und dann steht man vor der eigenen aufgerichteten, haben das Wort wieder, Statue seiner Wahrnehmung. Ich nehme wahr, was ich selber geschaffen hat. Das hat man unter Kontrolle in der Regel. Deswegen nimmt man das gerne an. Anderes nimmt man nicht an. Nicht Wahrnehmung oder Wahrheitsverweigerung ist das Gegenstück zur Wahrnehmung. Also, unsere Zeit biegt sich seine Unwahrheiten zurecht zu Unwahrheitsgötzen. Und um bei dem Wort richten, wie gesagt, das hängt eng mit Wahrheit zusammen, bei dem Wort zu bleiben, wie heißt der Begriff? Die Menschheit richtet sich zugrunde. Zugrunde richten, das kann man auch. Zugrunde richten. Gott richtet auf. Gott richtet wieder aus. Der Mensch richtet zugrunde. Alles geht um dieses Wort Wahrheit und Gerechtigkeit, Recht, Gericht. Gott wiederum, das ist der Gegenpart, während die Menschen anfällig sind für jede Verführung, für jede Manipulation, für jedes Unrecht, Gott hat aufgerichtet, was sagt die Bibel, was hat er aufgerichtet? Ist auch ein Gericht. Eine Aufrichtung ist auch ein Gericht. Er hat aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Deswegen sagte ich vorher, das mag eine der Motivationen Jesu gewesen sein, durchzuhalten, bei diesem furchtbaren Weg zu sagen, ich komme, um diese Versöhnung hineinzubringen, um wieder herzurichten, was kaputt gegangen ist, zerstört wurde, zugrunde gerichtet wurde zwischen Gott und Mensch. Ich bin dabei, es wieder zu richten. Mit der Gerechtigkeit Gottes, die als Gericht über Gottes Sohn hereingebrochen ist. Wow. In der Tat, eine Zeit, wo sich jeder seine Unwahrheiten und Unrechtheiten zurechtbiegt. Ich habe es vorhin angedeutet, das ist nicht mehr heutzutage, ich meine, das war in der Geschichte oft auch nicht, es gab ganz furchtbare Zeiten, man neigt immer dazu zu sagen, oh, das ist so schlimm, früher war es besser, nein, war es wahrscheinlich nicht, vielleicht wird es noch schlimmer, aber jedenfalls steht fest, es wird nicht ein leises Säuseln der Verführung sein. Und wenn, dann ist es ein Teil einer Strategie. Es wird aber, wage ich zu sagen, es werden Stürme der Lügen über uns hereinbrechen. Stürme der Lügen. Stürme der Verführung, Stürme, Orkane der Manipulation. Und was ist, ich weiß nicht, ob wir schon mal gesehen haben oder selber erlebt haben, es gibt ja in manchen Ländern so richtige, richtige Orkane. Und dann brauchst du entweder jemanden, der dich festhält, wirklich sicher festhält, oder wo du dich festhalten kannst, zweitgute Lösung. Du brauchst möglicherweise eine Zuflucht vor diesen Stürmen und brutalen Wellen der Verführung. Und da sagt Gott, es gibt nur eine Zuflucht. Kommt her zu mir alle, die im Sturm seid, übersetze ich mal. Im Sturm der Unwahrheiten, der Manipulationen, der Verführung, kommt her zu mir. Ich bin eure einzige Zuflucht. Und wenn ich euch berge, und Jesus sagt, nichts kann euch aus meiner Hand reißen, wenn ich euch berge, dann und nur dann seid ihr sicher. Und nur wenn ihr tatsächlich drin seid, nicht wahr? Dieses, kein Mensch in einem Orkan, in einem Tornado, wenn er so ein Bunker oder so ein Haus, gesichertes Haus kommt, denkt, ich weiß nicht so richtig, was da drin ist, ich gehe mal mit einem Fuß da rein. Wer weiß, was da drin ist? Mit dem anderen bleibe ich mal draußen. Ja, so blöd ist ja mal keiner. Der geht rein. Und Jesus sagt, also, ihr müsst schon drin sein. Ihr müsst schon wirklich in meiner Nähe sein. Es muss schon vital sein zwischen uns, unsere Beziehung. Nicht mit einem Fuß draußen, so ein bisschen drin. Sonst werdet ihr das, was an Manipulation, an Unwahrheit, an Verführung auf euch zukommt, an Lügen, nicht entlarven können. Nun ist, das wird auch deutlich, nun ist Wahrheit nicht einfach ein faktischer Katalog. Das wird oft so gehandelt. Was ist denn genau faktisch wahr? Und dann gibt es die berühmten Faktenchecks, die anerkannterweise inzwischen ja zum Machtinstrument geworden sind von Leuten, die einfach ihre Agenda haben, ihre Ideologie haben und die behaupten dann immer, wir machen jetzt einen Faktencheck und dann werden die natürlich mit ihrer Perspektive gucken, was sie für richtig halten und sagen, hier sind die Facts. Klasse. Kurz übrigens zum Sturm. Die Faktenchecks gehören oft zum Sturm der Lügen und der Ungerechtigkeiten. Ist leider so. Und dann merken wir Wahrheit ist Beziehung. Gerechtigkeit ist eine Person, ist Gott, der Dreieinige. Und nur wenn wir festgehalten werden, und das hat ja irgendwie auch innere Schritte, sage ich mal, festgehalten, habe ich gelernt, habe ich verstanden, hoffentlich inzwischen ist, dass ich mich zuallererst beuge unter die gewaltige Hand Gottes. So fängt das Festhalten an. Wenn ich ganz reingehen will in diese Shelter, in dieses Haus, diese Flucht, Zuflucht, wenn ich ganz reingehen will, dann muss ich tatsächlich zuallererst erkennen, dass ich, wie war das in diesem Gleichnis, vom Zöllner und Pharisäer, dass ich ein sündiger Mensch bin und mich beugen. Und ich habe gedacht, als ich vorhin hergeradelt bin, dann gehe ich alles nochmal so ein bisschen durch, ich dachte, wow, ich bin ein von Gott aufgerichtete Schaufel Erde. Das bin ich. Mann, was bilden sich Leute alles ein, was sie sind? Ich bin ein von Gott aufgerichtetes Eimer, Erde. Und ich weiß das, ich mache so viele Beerdigungen, da bleibt, was bleibt da übrig? So eine Dose meistens heutzutage, ne? Da ist der Onkel Hans drin. Ich sag manchmal, ich sag dann manchmal, jetzt mal Hand aufs Herz, Leute, das kann doch jetzt nicht sein. War das alles? War das wirklich alles? Soll es das gewesen sein? Und darunter beuge ich mich gerne. Ich bin wie bezaubert, wie tief berührt von der Faszination. Da nimmt Gott zwei Hände, er hat ja größere Hände, zwei Hände Erde und sagt, da mache ich mir einen, er richtet einen Menschen seine Einzigartigkeit auf. Aber ich bin nichts anderes als ein Gotteswerk. Was ich bin, was ich kann, was ich weiß, letztlich verdanke ich alles Gott. Alles. Ohne Ausnahme. Das ist richtig gedacht. Alles andere ist Käse. Wirklich. Also heißt, ich will ganz rein in das Geborgenheitshaus der Wahrheit, in das Haus Jesu Christi, in das Haus Gottes. Ich will ganz rein. Ich will mich beugen, um reinzukommen. Nicht umsonst ist in der Geburtskirche in Bethlehem, Wisst ihr, wie das der Eingang ist? Der ist so niedrig. Für manche Leute macht das nichts, die laufen einfach durch. Aber ich muss mich richtig beugen, um da überhaupt reinzukommen. Weil das Richtige ist. Das ist die Wahrheit zwischen Gott und Mensch. Aber so staubig und dreckig und erdig der Mensch ist, also das Wort human kommt ja vom lateinischen humus, wir sind sozusagen humus. Wir verwenden das als Dünger oder wie auch immer. Das sind wir. Jedenfalls so lange, bis Gott uns nicht aufrichtet und in Christus wieder aufrichtet. Das ist ja die Tragik. Da schafft Gott den Menschen seine Herrlichkeit, dann bricht das wieder zusammen und es bleibt gerade mal ein, von Gott geliebtes Wrack übrig. Mehr ist es ja nicht mehr, so ein fast verwesendes Überbleibsel, geistig gesehen. Und da ist die Freude, dass Gott sagt, das hole ich mir wieder, das richte ich wieder her. Von meiner Frau, der Schwager, der richtet alte Motorräder her, der kauft sich Wracks, wo du denkst, ach du liebe Zeit, wie soll denn das gehen? Und dann nach 2 Wochen steht das da, ich denke, boah, war das der Motorräder, den du gekauft hast, dafür 50 Euro? Sagt, ja, das war der. Hat ihn dann übrigens viel gekostet. Die Ersatzteile sind sowas von teuer und so weiter. Ja, wir lachen, es hat Gott viel gekostet, diese alten Motorroller wieder in den Neuzustand, in einen die sind gar nicht gebraucht nachher. Der von Gott neu geschaffene Mensch ist ja gar nicht gebraucht, er ist eine neue Kreatur, das ist ja noch ein Dings. Also das kann da mein Schwager noch nicht, dass er sagen kann, dieses Ding ist gar kein repariert, das ist neu. Nein, das ist nicht neu, das ist nur repariert. Aber du bist nicht repariert, du bist aufgerichtet zu einer neuen Schöpfung. Das ist das Geheimnis. Und das anzuerkennen, sich darunter zu beugen, zu erflehen, deswegen mein großes Lebensthema ist Gebet, zu erflehen, dass Gott diese Restfetzen von Manipulation und Verführung und Eigengedanken und Fremdgedanken wegnimmt, mir Klarheit verschafft. Und dann bin ich auf einmal beim Berg der Verklärung. Auf einmal gucken die Jünger auf, sie sehen Jesus in einer Klarheit, die vorher nicht da war. Und dann komme ich zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit diesen Diskussionen im Fernsehen. Diese Klarheit für 10 Sekunden würde jede Diskussion verändern. Es gäbe nur noch eine Frage: Wie werde ich Sündenklumpen vor diesem Gott gerecht? Schaffe ich es aus mir? Habe ich das Potenzial der Güte, des Rechtmäßigen? Oder brauche ich Fremdhilfe? Das allein wäre die Frage. So verstehe ich das Evangelium. Das ist meine Frage. Und sie ist beantwortet. Halleluja, sie ist beantwortet. Er hat mich gerichtet in seiner Aufgerichtigkeit, die er in einem Kleid der Gerechtigkeit mir überzogen hat. Ich bin Teil der Wahrheit geworden, weil Wahrheit nicht einfach nur Fakten sind, sondern lebendige Wirklichkeit und Beziehung. Jesus ist nicht nur im Faktencheck der Richtige. Er ist alles. Das wird eines Tages klar sein. Er ist personifiziert in seiner Liebe, in seiner Hingabe, seiner Gnade, seinem Opfer, seinem Dienst. Er ist die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit hat so viele Dimensionen hinter dem rein oberflächlich Faktischen. Wenn du das mal begreifst, hau dich's um. Wirklich. Also deswegen kämpfe ich Gott und sage, ich will nicht zu den Narren gehören. Ich will nicht zu diesen Narren gehören. Also Jesus sagt ja auch manch anderer Stelle, ne? Der reiche Mann, der alles aufbaut, dann immer größer, immer mehr. Und dann sagt er, du Narr, heute Nacht wird dein Leben gefordert. Vielleicht müssen wir für die heutige Zeit das Wort ein bisschen austauschen. Du Vollpfosten, du Vollidiot, bist du bescheuert? Ist der Mensch bescheuert zu denken, dass er aus einer Scholle Erde zufällig zu diesem Wunderwerk Mensch und Individuum geworden ist? Sind wir bescheuert? Ja, heißt die Antwort leider. Das ist, was dieser Text sagt. Sie haben sich für die Unwahrheit entschieden, haben die Wahrheit gefangen genommen, griechisch philosein. Das heißt, irgendwo einen Koffer oder einen Stall abgeschlossen und sie richten ihre eigenen Götzen auf, ihre Unwahrheiten, die sie anbeten. Gott sei Dank, sage ich jetzt nur zum Schluss, Gott sei Dank muss ich diesem Albtraum nicht anhängen, sondern darf ganz drin sein. Und wisst ihr was? Ich wäre gar nicht in der Lage, mit beiden Füßen da reinzugehen. Er hat mich reingezogen. Das ist evangelische Theologie. Er hat mich reingezogen mit allen Vorbehalten und sagt, ganz bei mir, damit du ganz gerecht bist und dass du Teil der Wahrheit für Zeit und Ewigkeit geworden bist. Was ein Wunder. Wir haben die Wahrheit, Gott sei Dank, hoffentlich alle nicht eingetauscht gegen die Lügen. Wir sind Teil der Wahrheit geworden. Wir leben sie. Wahrheit muss immer gelebt werden, sagt Bonhoeffer, sonst ist es nichts. Wir leben die Wahrheit, wie wir sie von Christus und in Christus empfangen. Das ist unser Auftrag, wenn wir nur Fakten teilen, Standpunkte teilen. Das ist nicht, was Gott gemeint hat. Wir leben Wahrheit in Liebe, Hoffnung, Glaube, Demut, Dienst. Und wir sehen in eine verrückt gewordene Welt Körner der Wahrheit. Und es wird immer wieder welche geben, die das Wunder erleben, aufzuwachen und aufgerichtet zu werden. Und es wird sich herausstellen, er hat es getan. Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt, das kannst du gar nicht wissen, jedenfalls nicht aus dir. Aber da ist jemand, der hat die Wahrheit eingeflossen, inspiriert, hineingelegt. Diese ganzen Trümmer, die da drin waren, weggetan. Er hat dich in die Wahrheit gebracht. Wow, das ist ein Grund anzubeten, zu feiern. Deswegen habe ich gesagt, ich bin so fröhlich heute Morgen und wir singen ein Lied. Wenn wir das singen, singen wir das, was ich vorgeschlagen habe. O komm, du Geist der Wahrheit. Ah, wunderbar, beruhigt, alles klar. Man weiß nicht, ob die Nachrichten ankommen oder ob sie sich im Dschungel der Unwahrheiten verlieren.